NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Jüdisches Leben und jüdische Kultur sichtbar zu machen, allen antisemitischen Anfeindungen und Angriffen zum Trotz, darum geht es in der heutigen Ausgabe von Shabbat Shalom. Wir berichten über ein deutsch-israelisches Austauschprogramm, an dem Überlebende des Nova-Festivals teilnehmen, und über das jüdische Kammerorchester, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, jüdische Musik bekannter zu machen. Aber vorher geht es um Chanukka, das jüdische Lichterfest, und um die Frage, warum es so wichtig ist, dieses eigentlich eher heitere und mutmachende Fest auch in diesem Jahr, in dieser Woche zu feiern. Gerade weil am Sonntag zwei Attentäter, nach gegenwärtigem Ermittlungsstand Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat, eine Chanukka-Feier am Bondi Beach in Sydney angegriffen und ein Blutbad angerichtet haben. Mit 15 Toten im Alter von 10 bis 87 Jahren und über 40 Verletzten, zum Teil lebensgefährlich. Die politischen Diskussionen um Verantwortlichkeiten und Versäumnisse sind heftig. Aber abgesagt worden sind seither keine Chanukka-Feiern, weder in Deutschland noch in Australien, sagt Rabbi Levi Israel Uferfilge aus dem niedersächsischen Oldenburg.
Sicherlich ist es wahr und gut und klug, dass man sensibel auf die Sicherheit achtet und jetzt noch ein bisschen mehr als ohnehin schon. Aber ich glaube, dass gerade die australische Gemeinde am Bondi Beach da sehr, sehr vorbildlich ist und inspirierend ist darin, dass man sich das Feiern des Festes und das Jüdischsein nicht nehmen lässt. Es wurden gestern und vorgestern die weiteren Kerzen gezündet, öffentlich mit vielen, vielen, vielen Teilnehmern, mit den Gebeten und den Gesängen und natürlich auch so, dass den Trauernden der Raum gegeben wird, zu den Menschen zu sprechen, die zusammenkommen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Man kann ja überhaupt nicht so tun, dass jetzt dieser Anschlag nicht gewesen wäre.
Diese Haltung teilt die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, auch wenn sie gleichzeitig zutiefst erschüttert ist. Auch der Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal, dessen Freund am Bondi Beach ermordet wurde, oder Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, um nur zwei weitere Stimmen zu nennen, plädieren dafür, dem antisemitischen Terror mehr Zusammenhalt, mehr Miteinander entgegenzusetzen. Und Rabbi Uferfilge ergänzt:
Es wäre fatal anzunehmen, dass es irgendwie uns mehr Sicherheit, mehr Freiheit geben würde, wenn wir uns zurückziehen würden aus der Öffentlichkeit. Es gab nach der Shoah die sehr nachvollziehbare Haltung, sich ins Private zurückzuziehen und möglichst unsichtbar zu sein, dass man nicht irgendwie angegriffen wird. Aber es funktioniert nicht. Es ist nicht das Judentum, es sind nicht unsere Feiern oder die feiernden Menschen, die da das Problem sind. Es braucht da ein ganzes Stück Resilienz und Mut, dass man weiterhin sichtbar bleibt.
Diese Resilienz und diesen Mut hat auch Daniel Grossmann. Er ist der Dirigent und künstlerische Leiter des jüdischen Kammerorchesters Jewish Chamber Orchestra Munich, das er vor 20 Jahren gegründet hat. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, einer echten Erfolgsgeschichte. Daniel Grossmann ist in München geboren und dort in einer jüdisch-ungarischen Familie aufgewachsen. Nach dem Studium suchte er nach einer Möglichkeit, jüdische Kultur und jüdische Musik sichtbarer zu machen und wieder stärker im Bewusstsein der deutschen Gesellschaft zu verankern. Deshalb gründete er das Kammerorchester, das für sein hohes musikalisches Niveau anerkannt ist, auch international. Das Programm ist vielfältig. Neujahrskonzerte mit synagogaler Musik spielt das Orchester genauso wie die Werke vergessener Komponisten und bietet Workshops an für die musikalische Bildung von Kindern und spielt gegen Rassismus und Antisemitismus. Im Gespräch mit Daniel Grossmann wollte ich zunächst wissen, was das denn ist, jüdische Musik.
Ja, was ist jüdische Musik? Das ist ganz schwer, das zu definieren. Neben, wenn wir es jetzt Klezmer nennen oder osteuropäischer jüdischer Volksmusik, ist es definitiv die synagogale Musik. Und dann wird es aber schon schwierig, weil natürlich die Frage ist, ist die Musik von Gustav Mahler jüdische Musik? Und ich würde sagen, nein, ist sie so natürlich nicht. Aber es gibt schon auch Komponistinnen und Komponisten, wo das ein bisschen anders ist. Zum Beispiel bei Mieczysław Weinberg, da gibt es schon eindeutig Melodien, die einfließen oder Idiome, die einfließen in die Komposition, die dann durchaus Anklänge an die Musik haben, die wir eben als Klezmer kennen.
Jetzt würde mich noch interessieren, wer kommt vor allen Dingen in Ihre Konzerte?
Also man kann sagen, dass in der Regel hauptsächlich nicht-jüdische Menschen kommen. Es ist ein sehr bunt gemischtes Publikum. Wir spielen sehr viel in Theatern. Deshalb habe ich schon auch das Gefühl, dass oft ein Theaterpublikum in unsere Konzerte kommt. Also ja, eigentlich ein bunt gemischtes Publikum, das natürlich sich schon für jüdische Kultur in irgendeiner Form interessiert, nehme ich an. Sonst würden sie nicht genau zu uns kommen. Und dadurch aber auch, dass unser Programm eben auch musikalisch so breit aufgestellt ist, ist es eben schwer zu sagen. Also zum Beispiel letzten Sommer hatten wir ein Projekt Jewish Pop. Da haben wir Popmusik aufgeführt von jüdischen Popkünstlerinnen und Künstlern. Und da kam natürlich dann irgendwie ein deutlich jüngeres Publikum.
Also seit dem 7. Oktober 2023 aus dem Kulturbetrieb hören wir ja ganz extrem viel von Ausladungen, von Anfeindungen, dass gar keine Einladungen mehr an jüdische Künstlerinnen und Künstler überhaupt erst ausgesprochen werden. Also welche Erfahrungen machen Sie? Und zwar sowohl persönlich als auch aber jetzt eben professionell mit Ihrem Orchester?
Also wir merken zunehmend, dass Anfeindungen kommen. Tatsächlich haben wir in den 20 Jahren, die wir existieren, sehr, sehr selten Anfeindungen erlebt. Und in den letzten Monaten, erstaunlicherweise, also gar nicht direkt nach dem 7. Oktober, sondern in den letzten Monaten nehmen die Kommentare auf Social Media extrem zu, bis hin zu irgendwie, die Juden sollen nach Hause gehen, wo sie herkommen, und geht nicht zu Juden ins Konzert, also wirklich schon sehr krass sind. Was wir auch zunehmend erleben, ist, dass Veranstalter Sorge haben, uns einzuladen, gar nicht, weil wir jetzt das Gefühl haben, sie selber seien antisemitisch, sondern weil sie der Meinung sind, da würden zu wenig Publikum kommen oder das falsche Publikum kommen, das dann protestiert. Also das erleben wir tatsächlich leider auch zunehmend.
Und das heißt, hat sich das für Sie verändert tatsächlich, dass Sie weniger Möglichkeiten haben, als Künstler aufzutreten?
Weniger Möglichkeiten würde ich nicht sagen, weil ich auf der anderen Seite schon auch merke, dass gerade jetzt so die deutschen Stadttheater, in denen wir viel auftreten, also wir waren jetzt zum Beispiel letzte Woche in Dessau, davor waren wir in Hamburg am Thalia Theater, wir waren in Hannover am Staatstheater, also das sind schon Häuser, die sich absolut für unsere Arbeit interessieren und wo ich überhaupt nicht das Gefühl habe, dass die irgendeine Frage sich stellen, ob man uns einladen sollte. Aber vor allem im Ausland merke ich, dass das problematisch ist. Also ich verstehe überhaupt nicht, was da in Europa passiert, aber es ist ja nicht nur Europa, sondern weltweit. Und bin schockiert. Also für mich stellte sich die Frage zuerst gar nicht, weil ich meine, mit Israel haben wir als Orchester gar nichts zu tun. Wir sind ein deutsch-jüdisches Orchester und ich werde mich auch nicht zu Israel äußern, weil ich dort nicht lebe. Insofern würde ich davon ausgehen, dass das für uns kein Thema ist. Aber ich merke eben leider, dass es doch zunehmend zu einem Problem und zu einem Thema wird.
Wenn ich jetzt an das anschließe, was Sie gerade gesagt haben, an diesen Antisemitismus, der sich darin ausdrückt, wie schaffen Sie das? Ich meine, Sie engagieren sich so vielfältig, aber Sie machen Workshops mit Kindern, Sie arbeiten zusammen mit dem FC Bayern München gegen Rassismus, Sie arbeiten daran, in Vergessenheit geratene Komponistinnen und Komponisten wieder ins Bewusstsein zu holen. Also so viele unterschiedliche Facetten, die Sie in Ihrer Arbeit haben. Woher nehmen Sie die Energie?
Ich mache es, weil ich, obwohl ich kein religiöser Jude bin, mir meine jüdische Herkunft extrem wichtig ist und weil ich mich für die jüdische Kultur und gewissermaßen auch für die Religion sehr begeistern kann und ich eben gerne hätte, dass die Menschen mehr darüber wissen, weil ich dann auch glaube, dass diese Besessenheit um das Thema, was machen die Juden falsch, sich vielleicht auch auflösen ließe, wenn man mehr über diese Kultur weiß. Und das treibt mich eben an und ich finde auch, dass die Möglichkeiten, die wir als Orchester haben, eben über diese Themen auf einer ganz anderen Ebene, nämlich auf der musikalischen, auf der Ebene eines Konzertes zu sprechen, dass diese Ebene so wichtig ist, weil wir eine unglaubliche Chance haben, den Menschen eben eine andere Seite des Judentums zu zeigen, als die, die man hauptsächlich in der Öffentlichkeit sieht. Nämlich entweder, dass man immer noch um diese Opferrolle des Holocaust kreist oder die Juden verteufelt, weil sie zu reich sind, weil sie zu viel Einfluss haben oder weil Israel zu böse ist.
Das war ein Gespräch mit Daniel Grossmann, dem Dirigenten und künstlerischen Leiter des Jüdischen Kammerorchesters. Auf die Frage nach seinem Musikwunsch sagte er:
Also ich würde mir gerne ein Stück von Mieczysław Weinberg wünschen, weil das ein Komponist ist, der mir unglaublich nahe steht und, wie ich auch bereits erwähnte, einer der wenigen eigentlich jüdischen Komponisten, die sich auch musikalisch viel mit der jüdischen Herkunft beschäftigt haben. Und er hat ein ganz wunderbares Cellokonzert für Streichorchester und Cello und eine Musik, der man, denke ich, deutlich die jüdische Herkunft des Komponisten anhört.
Sie hörten den zweiten Satz aus dem Concertino für Violoncello und Streichorchester von Mieczysław Weinberg, gespielt vom Jüdischen Kammerorchester unter der Leitung von Daniel Grossmann. Und jetzt blicken wir nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Initiative We Are Connected hat sich zur Aufgabe gemacht, den deutsch-israelischen Austausch von jungen Menschen voranzutreiben, gerade nach dem 7. Oktober. Zurzeit ist eine Gruppe junger Israelis bei uns im Norden unterwegs, die meisten von ihnen Überlebende des Nova-Festivals. Daniel Bartel berichtet.
Es hätte ein freudiger Austausch sein können in der Rostocker Synagoge, doch das Attentat von Sydney liegt wie ein dunkler Schatten über dem Empfang. Die Lichter der Chanukia brennen in diesen Tagen auch für die Opfer vom Bondi Beach. Doch Gianna Marczuk von der jüdischen Wohlfahrt in Mecklenburg-Vorpommern versucht, der gedrückten Stimmung etwas entgegenzusetzen. Sie führt die Gruppe durch die Synagoge, die mit dem Blick auf ihr Sichtmauerwerk gleich eine Besonderheit bietet. Die Gemeinde blickt seit der Wende auf eine mehr als 30-jährige Geschichte zurück. Dass Menschen aus Israel herkommen, passiere aber äußerst selten, sagt Marczuk. Es seien schon berühmte Gäste hier gewesen, etwa Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Den Besuch der jungen Israelis hält sie aber für noch wertvoller als prominente Redner.
Es ist etwas absolut Besonderes. Ja, insbesondere diese Kinder, das ist etwas sehr Wichtiges. Solche Delegationen wie diese hier haben wir noch nie gehabt.
Finanziert wird das Programm durch die 2024 gegründete Initiative We Are Connected. Robert Greibig, der in Röbel an der Müritz ein Bildungszentrum für jüdische Geschichte aufgebaut hat, ergriff die Chance und lud Überlebende des Nova-Festivals ein. Eines der Hauptangriffsziele der Hamas vor 2 Jahren.
Ja, es gab viele Jahre keinen Austausch und dies war die Möglichkeit, wieder daran anzuknüpfen. In diesem Falle haben wir Jugendliche eingeladen, die Betroffene waren des 7. Oktober. Und das ist schon anders als bei den normalen Jugendaustauschen. Aber das ist jetzt ja die zweite Begegnung. Das hat sich, glaube ich, für die Jugendlichen gelohnt, die dabei waren.
In seinem Bildungszentrum in Röbel übernachten die Israelis eine Woche lang, ehe es zum Besuch ihrer Botschaft in Berlin geht. Ihr Aufenthalt umfasst lockere Events wie etwa Trommelworkshops und intensive Gespräche, zum Beispiel an einem Gymnasium südlich von Rostock. Teilnehmer Toni Galinkin erzählt, wie er die Diskussion mit Schülern erlebt hat. Es war das erste Mal, dass ich meine Geschichte auf Englisch erzählt habe. Es ist sehr wichtig, der Jugend vom Horror der Hamas-Attacke auf unser Land zu erzählen. Denn die junge Generation schaut viele Videos auf TikTok und Instagram. Manche Inhalte auf diesen Plattformen sind einfach falsch. Neben ihm sitzt Jasmin Mastai. Sie kommt aus einem Vorort von Tel Aviv. Als die Hamas Israel vor gut 2 Jahren überfiel, war sie auf dem Nova-Festival. Sie entging dem Tod nur knapp und leidet bis heute unter Schlafstörungen. Dennoch will sie ihre Stimme nutzen, um daran zu erinnern. Ich habe 12 meiner Freunde verloren. Als sie ermordet wurden, habe ich mir geschworen, ihnen zu gedenken, indem ich ihre Geschichte weitererzähle. Deshalb bin ich hergekommen. Wenn wir als Überlebende aufhören würden, darüber zu sprechen, würden die Menschen es irgendwann vergessen. Ausgerechnet in Deutschland darüber zu sprechen, löst bei Mastai eine innere Zerrissenheit aus. Einerseits sei sie froh über das aktive jüdische Leben hier, so die 25-Jährige. Andererseits bleibe Deutschland für sie mit der Shoah verbunden. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, denn mein Großvater und meine Großmutter haben den Holocaust zwar überlebt, aber eine Menge durchgemacht. Jetzt meine Geschichte zu erzählen, die dem, was ihnen widerfahren ist, sehr ähnlich ist, fühlt sich umso seltsamer an. Auch für Toni Galinkin löst der Deutschlandbesuch besondere Gefühle aus. Mit Blick auf einen gemeinsamen Schabbatabend mit den anderen Teilnehmern sagt er, es sind zwar jedes Mal dieselben Rituale, aber an jedem Ort entsteht eine andere Stimmung. Hier in Deutschland Schabbat zu feiern ist etwas Besonderes. Es fühlt sich ein wenig danach an, das Böse zu besiegen. Der 23-Jährige ist von Greibigs Initiative begeistert und unterstreicht die Kraft, die von direkten Gesprächen zwischen Deutschen und Israelis ausgehen kann. Ich glaube, dass echte Aufeinandertreffen und die Verbreitung von Liebe zu den wichtigsten Dingen gehören. Einfach wir selbst zu sein und einander zu akzeptieren. Christen und Muslime gleichermaßen zu akzeptieren, um wieder Vertrauen in die Menschen zu fassen. Blindes Vertrauen könne sich die jüdische Gemeinde in Rostock aber nicht leisten, sagt Gianna Matschuk.
Die Gemeinde ist mehrfach abgesichert. Die ganze erste Etage ist mit Panzerglas ausgestattet. Es ist alles hier videoüberwacht, damit wir hier in Ruhe unsere Veranstaltung durchführen können.
Man gehe lieber auf Nummer sicher, sagt Matschuk zum Abschied. Im Gedenken an die jüdisch-australischen Opfer und aus Sorge um die eigenen Mitglieder.
Sie hörten einen Beitrag von Daniel Bartel. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Daniela Remus am Mikrofon. Bevor Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora hören, der 5 Bücher Mose, heute von Rabbiner Gabor Lengliel aus Hannover, wünsche ich allen jüdischen Hörerinnen und Hörern Chag Sameach, ein schönes Chanukka-Fest.
Ausnahmsweise möchte ich den Inhalt des Wochenabschnitts komplett kurz wiedergeben. Wir befinden uns fast am Ende des ersten Buches Moses Bereshit. Josef, den die Brüder verkauft haben, sitzt im Gefängnis in Ägypten. Pharao, der König von Ägypten, hat 2 Träume. In dem ersten träumt er, dass 7 gut ernährte Kühe von 7 mageren Kühen aufgefressen werden. In dem zweiten träumt er etwas Ähnliches mit Pflanzen. Nun wird Josef geholt und deutet diese Träume. Josef meint, auf 7 gute Jahre werden 7 schlechte Jahre folgen. Josef gibt Pharao gute Ratschläge, wie die 7 Jahre, die von einer großen Hungersnot geprägt sein werden, überstanden werden können. Josef wird zum Vizekönig ernannt und er setzt die Maßnahme um. Die Hungersnot wird in Ägypten gut überstanden, so gibt es genug Nahrung. Nun gibt es aber Hunger im Lande Israel und Josefs Brüder kommen nach Ägypten, um Nahrungsmittel zu kaufen. Josef erkennt sie, die Brüder ihn jedoch nicht. Er klagt sie wegen Spionage an und lässt sie ins Gefängnis werfen. Er würde die Brüder freilassen, wenn die Brüder den kleinsten Benjamin nach Ägypten holen. Jakob, der alte Vater, möchte Benjamin ungern loslassen, am Ende aber, wegen der Hungersnot, erlaubt er Benjamin zu gehen. In Ägypten treffen sich zum ersten Mal alle Brüder wieder, wobei die Brüder Josef immer noch nicht erkannt haben. Nun kommt ein Trick von Josef. Die Brüder nehmen reichlich Nahrung mit, aber er versteckt im Gepäck von Benjamin einen silbernen Becher. Der wird bei ihm gefunden. Benjamin muss in Ägypten bleiben und die Brüder gehen ohne ihn nach Hause, nach Eretz Israel. Soweit also der Krimi. Er nennt sich nicht Tatort, sondern Parashat Miketz, das heißt Wochenabschnitt zum Ende oder nach Verlauf. Nun, was machen wir mit diesen Texten? Wir könnten sagen, Brüder benehmen sich oft eigenartig. Josef benimmt sich gegenüber seinen Brüdern überraschend. Nachdem er jahrzehntelang von seiner Familie getrennt war, sieht er seine Brüder wieder und gibt sich nicht zu erkennen. Josef verstellt sich und am Ende behält er Benjamin bei sich. Was bezweckt Josef damit? Was möchte er erreichen? Viele Kommentatoren beschäftigten diese Frage. Don Isaac Abarbanel, er lebte im 15. Jahrhundert, meinte, Josef wollte seinen Brüdern ähnliche Erfahrungen vermitteln, wie er selbst gemacht hat. Er ließ die Brüder kurz einsperren, so wie sie ihn damals in die Grube warfen und seine Freiheit beraubten. Und schließlich forderte er, dass Benjamin als Knecht bei ihm blieb, ähnlich wie die Brüder ihn damals als Knecht verkauften. Abarbanel gibt eine zweite Erklärung für Josefs Verhalten. Danach wollte Josef erkennen, ob die Brüder es bereuten, dass sie ihn 22 Jahre zuvor in die Sklaverei verkauft hatten oder ob sie das sogar wieder machen könnten. Er verhalf seinen Brüdern zur vollkommenen Umkehr. So sahen sie ihren damaligen Fehler ein, als sie zum ersten Mal in Ägypten vor Josef standen und sagten, »Seht ihr, jetzt müssen wir es büßen, was wir an unseren Bruder getan, dass wir seine Seelenqual mit ansahen und nicht anhörten, als er uns um Gnade bat, darum ist diese Qual über uns gekommen.« Sie erkannten also, dass sie dafür eine Strafe erhalten. Gerade diesen Vorgang umschreiben wir in unserer Tradition mit dem Begriff Teshuvah, Umkehr. Das Ziel der Umkehr ist, dass der Mensch wieder ins Gleichgewicht kommen soll, mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen und mit seinem Schöpfer. Shabbat Shalom und Chanukka Sameach.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Gabor Lengiel aus Hannover. Zum Schluss hören Sie das Hanerot Halalu, ein Lied zu Chanukka. Übersetzt lautet der Text: Wir entzünden diese Lichter zum Gedenken an die Wunder, die du vollbracht hast. Es singt der Carolina Chamber Choral unter der Leitung von Tim Koch. Thank you. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.